1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Ja, gestern ist es eskaliert im Nahosten und da haben wir gesagt, müssen wir unbedingt ein Talk Radio machen, Roger.
Jawohl, der zweite iranische Raketenangriff auf Israel innerhalb von wenigen Monaten, das mal mit 180 ballistischen Raketen aufs Mal. Die sind in 10 Minuten von Teheran nach Tel Aviv geschickt worden. Das ist der grösste Angriff von solchen Waffen in der Weltgeschichte. Israel erklärt, man werde reagieren. Die Frage ist, wie? Die israelische Zeitung Haaretz schreibt jetzt heute, wir sind bereits in einem regionalen Krieg. Und die Frage ist natürlich, was macht Amerika? Wird man aktiv eingreifen, knapp 5 Wochen vor der Präsidentenwahl. Es ist eine brisante Situation, wie wir sie wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten nie erlebt haben. Darüber reden wir in einem aktuellen Talk Radio mit Experten und hoffen auf auch grosses Interesse, weil wir wollen Informationen liefern, die es in dieser vertieften Form im Moment wahrscheinlich an keinem anderen Ort gibt.
Mittwoch, der 2. Oktober, es ist 8 ab 10 Uhr. Das ist ein Talk Radio zu der Eskalation im Nahen Osten, wo wir mit Experten werden diskutieren. Der Roger Schawinski und einer, der uns die ganze Stunde hier begleiten wird, ist der NZZ-Sonderkorrespondent, der Ueli Schmid, jetzt uns am Telefon zugeschaltet.
Guten Morgen, Ueli. Du bist ja Korrespondent in Israel, Russland, China. Du kennst die ganze Region, eigentlich die ganze Welt. Meine erste Frage zu Ueli an diesem Morgen. Hast du mit dem Angriff nach den Ereignissen im Libanon, wo wir da gesehen haben in den letzten 14 Tagen, hast du mit dem gerechnet?
Guten Morgen, Roger. Ja, doch. Nachdem was da passiert ist, hat man, glaube ich, schon damit müssen rechnen, dass Iran irgendwann einmal zurückschlägt. Das hat sich ja auch einfach schlicht summiert. Ich meine, es ist eine extreme Demütigung gewesen, die der Iran in den letzten Wochen und Monaten hat müssen erleben. Da ist die Ermordung vom Haniyeh selbstverständlich gewesen, vom Hamas-Chef mitten in Teheran, wo natürlich jeder Mullah sich hat müssen fragen, also nicht nur, erstens müssen wir feststellen, Israel könnte das, sondern zweitens bin ich der Nächste. Dann ist die Page-Aktion gekommen, die ganze Kommunikation von der Hisbollah angelegt hat. Dann ist die Ermordung oder also die Tötung vom Nasrallah, vom Chef vom Hisbollah passiert. Also meine, dass da irgendetwas hat müssen passieren, ist relativ klar auf der Hand gelegen.
Aber die Hisbollah ist eine Art Lebensversicherung von Iran mit über 100'000 Raketen direkt an der israelischen Grenze. Hat man sich auf eine Art sicher gefühlt, dass Israel keinen Gegenschlag machen kann gegen den Iran? Und gerade jetzt, wo die Lebensversicherung weitgehend weg ist, schlägt der Iran da zurück. Was verspricht man sich da davon?
Ja, wie gesagt, Iran ist unter einem sehr starken innenpolitischen Druck, irgendetwas zu unternehmen gegen Israel. Man hat in der ganzen Region glaubwürdig bleiben. Man kann das nicht einfach hinnehmen. Man kann nicht einfach konstatieren, die Israelis können schlichtweg alles machen. Wenn wir Raketen abschiessen, dann passiert praktisch nichts in Israel selber. Also man hat, was man am 1. April, also in der April-Eskalation damals gesehen hat, Iran ist jetzt unter grossem Druck gestanden, etwas zu unternehmen. Und sie haben höchstwahrscheinlich, und Hisbollah auch, hat Israel einfach falsch eingeschätzt. Sie haben seit dem 7. Oktober, also seit dem Pogrom vor einem Jahr, haben sie Israel systematisch angegriffen und haben dazu geführt, dass Zehntausende ihre Heimstätte verlassen in Nordisrael. Und sie haben sich ziemlich klar verschätzt. Sie haben vermutlich gemeint, Israel sei im Süden absorbiert. Israel hat in der letzten Zeit in Gaza ist nicht mehr so wahnsinnig viel los gewesen. Sie haben ihre Kräfte umsortiert und haben jetzt im Norden angegriffen. Sie haben sich verschätzt.
Also, aber Sie haben sich auch mit dem Angriff verschätzt, so wie der erste Angriff eigentlich keine richtigen Schäden hinterlassen hat. Ist das auch bei dem Angriff der Fall gewesen, obwohl die iranische Revolutionsgarde gemeldet hat, 90% der Ziele seien getroffen worden, was natürlich krasse Lügen sind. Und die Frage ist natürlich, was jetzt passiert und wird Israel, wie das so heisst, proportional reagieren oder unproportional, überproportional, so wie es der Wesley Clark, der ehemalige Chef der NATO, eigentlich angekündigt hat?
Ja genau, das ist jetzt die grosse Frage. Und natürlich weiss ich es nicht, ich habe keinen direkten Draht zu den israelischen Streitkräften, ich weiss nicht, was sie machen und mir würde es sicher nicht sagen. Aber es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist mehr oder weniger eine Wiederholung von dem Szenario, das im April passiert ist, wo nach dem massiven Raketenangriff, das war ein Angriff gewesen, damals mit Drohnen, Marschflugkörper und Raketen von Iran, wo dann Israel zurückgeschlagen hat, ich glaube am 19. April.
Keine einzige Rakete nach Isfahan, um zu zeigen, wir können eure Luftabwehr lahmlegen. Aber es war kein Gegenschlag gewesen. Wir haben dort, glaube ich, gehört auf den Joe Biden, der gesagt hat, take the win, wir haben ja gewonnen, wir haben ja den Angriff abgewehrt gehabt und haltet euch zurück. Das ist dort passiert, aber jetzt ist die Situation eine andere.
Ich weiss nicht, ob sie grundsätzlich eine andere ist, ob sich die geopolitischen Parameter grundsätzlich verändert haben. Ich glaube nach wie vor, dass Israel, dass weder Israel noch Iran an einer ganz grossen Eskalation, das ist die zweite Möglichkeit, von der ich vorhin geredet habe, nämlich jetzt der Big Bang, also dass man jetzt ganz, ganz gross losschlägt gegen Iran, ob das wirklich eine Möglichkeit ist. Ich meine, wenn wir anschauen, was Israel könnte machen, dann sehen wir, es gibt natürlich die Ölanlagen, es gibt die Infrastruktur generell, man könnte Flughäfen treffen, man könnte natürlich auch versuchen, gegen die Mullah, also gegen Personen vorzugehen. Atomanlagen anzugreifen, das glaube ich jetzt eher nicht, weil für das brauchen die Israelis ganz eindeutig die Unterstützung von der USA. Also, wir sehen höchstwahrscheinlich etwas Größeres als im April, aber es wird jetzt auch nicht die ganze Region, oder wie die Worthülse amigs heissen, wo Politiker produzieren, ein Flächenbrand im Nahen Osten oder so etwas, das sehe ich jetzt auch in den nächsten Wochen nicht.
Also wir reden nachher weiter, jetzt am Telefon der Arye Shalikar, er ist Pressesprecher von der israelischen Armee. Arye, wir haben jetzt seit vielen Monaten nicht mehr miteinander reden müssen, jetzt ist das der Fall. Guten Tag nach Tel Aviv.
Guten Tag aus Israel, Shalom.
Shalom. Also, der Angriff erfolgte gestern, glaube ich, überraschend. Wann hat das israelische Militär davon erfahren und wann hat sie die Bevölkerung informieren können?
Also, dass ein unmittelbarer Angriff bevorstand aus dem Iran, haben wir gestern Abend, nachmittags rum natürlich, haben die Amerikaner uns schon vorgewarnt. Und es gab Anzeichen und auf diese Anzeichen haben wir dann natürlich reagiert und haben die Bevölkerung Israels gewarnt über das Homefront Command. Knapp 10 Millionen Menschen, die Ziel dieses Angriffes waren, also das gesamte Land gestern Israel, hat sich in den Abendstunden in Sicherheit bringen müssen und zwar in Bunkern, in Luftschutzräumen, wo man ausharren musste, alte Menschen, kranke Menschen, Kinder, Babys. Eine sehr, sehr unschöne Situation, aber sollte eigentlich niemanden mehr wundern. Wir kennen den Nahen Osten, wir kennen das Mullah-Regime im Iran. Der letzte Angriff, direkte Angriff, fand ja im April schon statt. Also keine neue Entwicklung, leider aber eine Eskalation von Seiten der Iraner.
Aber es war dann trotzdem eine Überraschung, weil die Warnung der Amerikaner lautete in den nächsten 12 Stunden. Man hat wahrscheinlich erwartet, dass es wie im April in der Nacht geschehen würde. Und dann kurz nach 19 Uhr, da waren die Straßen voll und die israelische Bevölkerung musste sehr schnell reagieren, nicht wahr?
Ja, manchmal gehen die Dinge schneller, als es einem lieb ist. Wir leben in einem Krisenherd. Der Nahe Osten ist ein Krisenherd an sich. Wir befinden uns hier auch in Israel seit knapp einem Jahr mittlerweile, seit palästinensische Terroristen nach Israel eingedrungen sind am 7. Oktober und hier Menschen ermordet haben und entführt haben. Und am Tag darauf aus dem Libanon, die Hezbollah unprovoziert begann, Israel dutzendhaft jeden Tag zu beschießen, seitdem täglich befinden wir uns in einem Mehrfrontenkrieg. Und dieser Mehrfrontenkrieg, der hat gestern tatsächlich sein Gesicht am besten gezeigt, indem wir gleichzeitig sowohl aus dem Iran angegriffen wurden mit ca. 180 ballistischen Raketen, als auch in Jaffo, im Süden Tel Aviv, palästinensische Terroristen, sechs Zivilisten mit der Schusswaffe ermordet haben, Parallel dazu natürlich wir im Antiterror-Einsatz im Gazastreifen und im südlichen Libanon mit speziellen Einsatzkommandos unterwegs sind. Also es sind mehrere Fronten, die gleichzeitig hier tatsächlich geführt werden.
Der Krieg in Gaza und Libanon wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil es die ganze Frage ist, was macht man gegen den Iran? Was erwartet die israelische Bevölkerung? Im April hat man ja eigentlich praktisch nicht reagiert nach dem ersten Angriff. Jetzt nach dem zweiten Angriff, was sind die Erwartungen der israelischen Bevölkerung?
Wir haben in den letzten zwei Wochen insbesondere gezeigt, dass wir nicht nur defensiv zu sehr vielem in der Lage sind, sondern auch offensiv. Die gesamte Führungsstab der Terrormiliz, des besten, stärksten und wichtigsten erweiterten Arm des iranischen Mullah-Regimes, der Hezbollah-Terrormiliz, der gesamte Führungsstab wurde von Israel erwischt und eliminiert, inklusive Hassan Nasrallah, dem legendären Terrorchef, einem der größten Terroristen dieser jetzigen Welt bis vor kurzem. Und das hat natürlich Israel gemacht, um einerseits die Hezbollah stark zu schwächen in diesem Konflikt, den wir nicht provoziert haben vis-à-vis dem Libanon und Hezbollah, sondern die Hezbollah einzig und allein. Aber die Message geht natürlich darüber hinaus. Wenn wir im Libanon, in Beirut, wissen, wo Hassan Nasrallah sich befindet und wie tief auch immer er unter der Erde sich versteckt hält, in einem Bunker, dass wir da ihn finden werden und erwischen werden. Und wenn wir auf den Houthi-Beschuss im Jemen reagieren können, knapp 2000 Kilometer entfernt von Israel, dann ist die Message nicht nur nach Libanon und dem Jemen, sondern allen voran natürlich auch an unseren Ernstfeind hier, dem Mullah-Regime, dem Terrorregime im Iran, der seit 45 Jahren, seit der Islamischen Revolution, den Iran in seinen Händen hält, die Menschen dort auch maßgeblich misshandelt, ermordet, verfolgt. Das kennen wir immer wieder von Bildern und Oppositionellen und auch Frauenrechtlern, die natürlich da tagtäglich darauf hinweisen. Aber auch die gesamte Region leider äußerst instabil machen, indem sie mehrere Dutzend Terrororganisationen und Milizen im gesamten Raum des Nahen Ostens in den letzten 45 Jahren aufgebaut haben, trainiert haben, indoktriniert haben, finanziert haben, bewaffnet haben und wir natürlich das Ausmaß dieser Katastrophe insbesondere seit dem 7. Oktober hautnah mitbekommen, weil sie beschossen werden und angegriffen werden von genau diesen erweiterten Armen des iranischen Mullah-Regimes, ob es die Hamas ist, der islamische Dschihad ist, Hezbollah ist, andere schiitische Milizen in Syrien, Irak oder die Houthis im Jemen und selbst natürlich die Revolutionsgarn des Mullah-Regimes selbst, wie wir gestern Abend gesehen haben.
Der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat gesagt, es ist eine einmalige Chance, diesen Erzfeind jetzt zu treffen. Diese Chance muss benutzt werden. Netanyahu hat vor kurzem in einer Rede gesagt, dass die Befreiung der iranischen Bevölkerung kurz bevorsteht, kürzer als es viele vermuten oder befürchten. Wie steht jetzt das? Heißt das, dass man wirklich dort einen Regime-Change hinbringen will, entweder mit Angriffen eben auf die Führer dieser islamischen Regierung oder mit Angriffen auch auf die Atomanlagen des Iran, vor allem in Natanz?
Ich denke, dass Israel da anders vorgeht als der Iran und auch allgemein Terroristen. Islamofaschistische Terroristen lieben es, mit Drohungen um sich zu schmeißen, lieben es natürlich, die Menschen aufzuhetzen und zu Terroranschlägen zu bewegen. Israel geht da anders vor. Wir warnen eventuell kurz, dass wir reagieren werden, aber dann darauf wird nichts weiter gesagt, sondern irgendwann wird getan. Also weniger Worte, sondern mehr Taten. Und zwar präzise Taten, genau da, wo es unseren Feinden, sei es die Hezbollah, die Houthis, die Hamas, islamische Dschihad, andere Terrormilizen oder das Mullah-Regime, den Dirigenten hier in der Region von all diesen Terrormilizen, wo es ihnen am meisten wehtut. Ob das eine Infrastruktur oder mehrere Terrorinfrastrukturen sein werden oder ob das gezielt Terroristen selbst sein werden, Darüber wird niemand Informationen geben.
Wir stehen kurz vor dem 7. Oktober, dem Jahrestag des Massakers der Hamas. Heute Abend beginnt das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah, einer der wichtigsten Feiertage, auch in Israel. Wie ist da die Stimmung im Land im Moment, Arieh?
Die Stimmung im Land ist natürlich gespalten und das seit einem ganzen Jahr, weil wir parallel in zwei Realitäten hier leben. Das eine ist natürlich der normale Alltag, das normale Leben. Man feiert hier nach wie vor Hochzeiten und man hat hier Geburten von Kindern und man hat hier Restaurants, Cafés und Familie und lebt das Leben, so wie auch an anderen Orten auf der Welt, auch in Zürich. Doch parallel zu diesem normalen Alltag, sage ich jetzt mal, gibt es leider auch den Kriegsalltag, wo wir uns seit einem Jahr jetzt in einer Situation befinden, wo wir nach wie vor auf 101 Menschen warten, die am 7. Oktober, also vor knapp 12 Monaten schon, 365 Tage knapp, entführt wurden und im Gazastreifen von palästinensischen Terroristen in Tunneln oder in Wohnungen von Menschen festgehalten werden und wer weiß, was sie durchmachen. Und das ist natürlich eine tiefe Wunde, die bei uns ist. Und solange das der Fall ist, können wir nicht 100% feiern und 100% glücklich sein. Hinzu kommt natürlich, dass wir uns nach wie vor in einem Mehrfronten-Szenario bzw. Konflikt hier wiederfinden und verteidigen gegen eine Anzahl von Terrormilizen, radikal-islamofaschistischen Terrormilizen im Libanon, im Gazastreifen, im Jemen und im Iran natürlich selbst, Syrien, Irak, Terroristen in der Westbank, in Judäa und Samaria. Und wir natürlich deshalb ziemlich weit auch ausgedehnt sind als Sicherheitskräfte, insbesondere israelische Armee hier in Israel, was eine Situation ist, die wir weder provoziert haben, noch eingeläutet haben, vergangenen Jahr, 7. Oktober. Es jährt sich jetzt und ich hoffe, dass mit dem Blick nach vorne ins kommende jüdische Jahr, was heute Morgen beginnt, hoffe ich sehr, dass die letzten Wochen unseren Feinden gezeigt haben, dass wir zu allem bereit sind, dass wir nicht nur defensiv, sondern auch offensiv zu allem in der Lage sind, dass wir genau wissen, wo die Terroristen sich befinden, die uns beschießen und dass wir auch wissen, wann und wo wir sie eliminieren können, wenn die Entscheidung gefallen ist. Insofern, die Message ist klar, die Terroristen, wer versucht, Israel zu terrorisieren und Menschen hier in Israel anzugreifen und zu töten, am Ende wird er den Preis bezahlen, er wird zur Rechenschaft gezogen.
Soweit, Arieh Shalika, danke vielmals für deine Informationen und Shana Tova nach Tel Aviv.
Shana Tova, alles Gute nach Zürich.
Bleiben wir gerade in Tel Aviv. Seit dem Januar dort ist der NZZ-Korrespondent Revert Hoffer dort. Er hat jetzt natürlich auch alles mitbekommen hier in der Nacht auf heute und er ist uns jetzt zugeschaltet.
Guten Tag, Herr Hoffer, danke für Ihre Zeit.
Guten Tag, Herr Schawinski.
Ja, erzählen Sie mal, wie Sie das gestern Abend selbst erlebt haben.
Ja, gestern Abend, da war ich gerade tatsächlich unterwegs und zwar von einem Termin mit Herrn Shalika, den wir gerade gehört haben. Ich war im Norden von Israel an der Grenze zum Libanon und war in meinem Auto auf dem Rückweg nach Tel Aviv.
Also Sie hatten das im Vorfeld wirklich nicht mitbekommen, dass da was bevorsteht?
Ich gerade als ich angekommen war an der Grenze, wo es ein Briefing der israelischen Verteidigungskräfte gegeben hat, da kamen die ersten Meldungen rein, dass der Iran womöglich seine Raketenabschussrampen in Stellung gebracht hat. Ich ging eigentlich davon aus, dass es so ein bisschen wie bei dem letzten Angriff war im April, wo auch erst Berichte kamen, dass der Iran sich vorbereitet hat. Und es dann noch mehrere Stunden dauert, bis die Raketen tatsächlich ankamen. Dieses Mal war es dann anders.
Mhm. Und wie haben Sie das erlebt? Die Bilder waren ja furchterregend. Die Raketen waren, und zwar sehr viele aufs Mal, direkt über Tel Aviv konnte man die sehen. Und da hat man sich gefragt, oder ich als Laie habe mich gefragt, weshalb hat man die nicht an der Landesgrenze abgefangen? Weshalb hat man die erst über Tel Aviv mit dem Abwehrsystem erfassen können?
Ja, dieses Mal waren es wirklich, es war ein massiver Raketenbeschuss, über 180 ballistische Raketen, davon gehen die israelischen Behörden aus. Und man muss wissen, diese ballistischen Raketen, wenn sie aus Iran losgeschickt werden, dann brauchen sie etwa 12 Minuten, bis sie in Israel ankommen. Und man muss dazu auch sagen, viele, viele dieser Raketen wurden abgewehrt. Es gab so gut wie keine Verletzte, einen Toten in Westjordanland.
Einen Palästinenser, der übrigens aus Gaza stammt, was der ganzen Geschichte eine ganz spezielle Note gibt, oder?
Ja, ja, das ist, also eigentlich hätte man sich das nicht ausdenken können. Die Iraner, die sich eben als Verteidiger des sogenannten palästinensischen Widerstands ansehen, die töten mit ihrem zweiten Raketenangriff, direkten Raketenangriff auf Israel, einen Palästinenser aus dem Gazastreifen. Mhm. Und ich habe wirklich tatsächlich, seitdem ich hier im Januar lebe, noch nie einen so massiven Angriff erlebt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich war im Auto, ich habe angehalten und überall...
Auf offener Strecke oder waren Sie bei einer Autobahnunterführung und so, wo Sie sich da runterstellen konnten?
Ja, leider war ich nur an einer Tankstelle, was natürlich der schlechteste Ort ist,
ja,
wenn man so einem Raketenangriff ausgesetzt ist. Ich bin also ausgestiegen, habe die Sirenen gehört und bin losgerannt, so wie alle anderen auch, die sich dort an dieser Tankstelle befunden haben. Und man weiß, im Zentrum von Israel hat man etwa 90 Sekunden Zeit, um einen Schutzraum aufzusuchen, wenn der Alarm losgegangen ist. Wir konnten keinen Schutzraum finden. Wir haben uns also alle auf den Boden geschmissen, die Hände über den Kopf gelegt und dann hat man wirklich am ganzen Himmel, es war schon dunkel, so orangene Punkte und Streifen gesehen und manchmal haben sich diese Punkte berührt und sind verglüht. Dann hat man so eine dumpfe Explosion gehört, währenddessen eben die ganze Zeit das Sirenengeheul. Also das war schon wirklich etwas, was ich, seitdem ich hier bin, noch nie erlebt habe und was, glaube ich, auch viele Israeli im Zentrum des Landes auf jeden Fall seit dem 7. Oktober nicht mehr erlebt
haben. Und wie war dann die Reaktion darauf? Wie hat man reagiert? Was haben Sie erlebt? Nachdem es dann vorbei war, nach einer halben Stunde hieß es, Luftraum wieder frei, alles vorbei, die kommen nicht nochmals. Wie haben da die Leute dann darauf reagiert?
Ja, dann kam eben diese Nachricht vom israelischen Heimatschutz, man kann die sicheren Räume wieder verlassen. Und dann, das ist manchmal eben etwas unwirklich in Israel, also gerade nach dieser massiven Raketenbarrage, die aus Iran gekommen ist, gehen dann alle wieder ihrer Wege, steigen in ihre Autos. Eine der Frauen, mit der ich da auf dem Boden gelegen hat, die hat dann wieder ganz in Ruhe ihr Auto vollgetankt, hat bezahlt und ist auf die Autobahn gefahren. Und ich habe mir das angeschaut und dann gedacht, das mache ich jetzt auch. Und dann habe ich mich auf den Weg nach Tel Aviv gemacht. Und da habe ich dann eigentlich erst gemerkt, wie viel Glück ich an diesem Abend tatsächlich hatte. Denn gleichzeitig, also eine halbe Stunde vor diesem iranischen Angriff, gab es eine massive Terrorattacke in Tel Aviv, in Jaffa, im Süden der Stadt. Das ist genau das Quartier, wo ich auch lebe.
Genau, und eine Freundin von mir, die wohnt 100 Meter davon entfernt, hat mir gestern Abend davon erzählt. Also man hat dann überlegt, war da eine Koordination zwischen diesen beiden Angriffen aus Iran und diesen zwei Terroristen aus Hebron, die da um sich geschossen haben? Was glauben Sie? Oder war es Zufall?
Das ist bisher nur Spekulation. Es drängt sich natürlich so ein bisschen. Das ist auch genau das, was ich mir als erstes gedacht habe gestern. Es drängt sich natürlich ein bisschen auf. Wenn das wirklich so etwa zur gleichen Zeit passiert ist, dass da vielleicht eine Koordination dahinter steckt. Bisher ist das alles Spekulation. Und ja, aber es war der größte Terrorangriff in Tel Aviv seit der zweiten Intifada. Und ich muss sagen, ich selber und viele Israeli, die sind sehr viel geschockter und haben sehr viel mehr Angst vor diesen Terrorangriffen, vor diesen Menschen, die mit Sturmgewehren eben einfach in der Nachbarschaft anfangen zu schießen, als vor den iranischen Raketen.
Aber was erwartet jetzt die israelische Bevölkerung Ihrer Meinung nach, nachdem dieser zweite Angriff lanciert wurde? Im April hat man sehr zurückhaltend zurückgeschossen, eine einzige Rakete auf Isfahan. Was ist die Erwartung und wann glaubt man, dass man da diese Reaktion sehen wird? Bald, damals dauert es eine Woche, jetzt kommen die jüdischen Feiertage, eben das Neujahrsfest beginnt heute Abend, dann kommen noch weitere Feiertage. Wie sehen Sie da den Ablauf?
Ja, das ist natürlich, erstmal glaube ich, die Israeli erwarten schon eben, weil dieser Angriff so massiv war, weil wirklich das ganze Land betroffen war und man seit dem 7. Oktober noch nie einen solchen Angriff erlebt hat, dass da schon eine harte Antwort kommen wird. Und das hat ja Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auch gestern Abend schon sofort angekündigt. Also ein Vergeltungsschlag der Israeli, der ist unausweichlich. Wie bald es kommen wird, das ist eine andere Frage. Ich glaube, dafür muss man einfach nur mal schauen, wie es in der Vergangenheit war, als eben Israel auf Angriffe geantwortet hat. Wir erinnern uns, vor einigen Monaten, da schoss die Hisbollah auf das Drusendorf Mashdal Shams, wo 12 Kinder beim Fußballspielen getötet worden sind. Danach, 3 Tage später, antwortete die israelische Luftwaffe mit einem Angriff in Beirut. Und Sie haben es gerade schon gesagt, bei dem letzten iranischen Angriff hat es eine Woche gedauert. Ich gehe davon aus, dass es eher eine Sache von Tagen ist, als von Wochen, bis wir die israelische Antwort sehen werden.
Aber sind wir jetzt bereits in einem regionalen Krieg, wie das Haaretz heute schreibt? Was meinen Sie?
Es geht natürlich immer mehr in diese Richtung. Also beim letzten Angriff von Iran, da sprachen alle hier von einem Tabubruch. Denn bisher diese Konfrontation zwischen Iran und Israel, die eigentlich den gesamten Nahen Osten prägt, die wurde eben als eine Art Schattenkrieg ausgetragen. Der Iran hatte seine Milizen in den umliegenden Ländern von Israel. Israel hat diese dann mit Luftschlägen oder gezielten Tötungen bekämpft. Aber niemals vorher haben eben diese beiden Länder direkt sich gegeneinander mit Raketen von dem eigenen Territorium angegriffen. Und dies ist jetzt wie ein neues Werkzeug in diesem Werkzeugkasten der regionalen Konfrontation. Und je öfter das genutzt wird, desto stärker muss man beim nächsten Mal noch einen draufsetzen. Und mit jedem Mal, wo das passiert, steigt natürlich das Risiko, dass es tatsächlich einen richtig, richtig großen Krieg hier im Nahen Osten gibt, wo sich dann auch, dass es die allgemeine Annahme, die USA nicht mehr heraushalten können.
Danke vielmals, Herr Hoffer. Revert Hoffert ist seit Januar Korrespondent der NZZ in Tel Aviv. Wir werden weiter mit Experten reden und machen jetzt eine kurze Pause.
Und da sind wir zurück bei uns im Talkradio 1037. Und da haben wir den Uli Schmitz in der Leitung.
Uli, du hast das alles gehört. Israel kämpft jetzt um seine Existenz, wie es heisst. Gleichzeitig haben die Mullahs gesagt, das Existenzrecht von Israel anerkennen wir nicht. Wir wollen Israel auslöschen. Und die Frage ist jetzt, oder vor allem auch, wenn man das gehört hat vom Netanyahu, glaubst du, dass Israel jetzt wird versuchen, die Gelegenheit auszunutzen, um einen Regime-Change in Teheran anzubringen? Und können sie das?
Ein Regime-Change ist extrem schwierig und ich bin effektiv nicht sicher, ob die Israelis genau das im Auge haben. Aber man muss erstens einmal sagen, es wäre natürlich tatsächlich die beste und die effizienteste Lösung, um die Spannungen in der Region zu vermindern oder ganz zu beseitigen. Iran ist der Sponsor von all diesen Terrorbewegungen, eben Hamas, Hezbollah, Houthi und so weiter, und auch die ganzen schiitischen Bewegungen im Irak und in Syrien. Und wenn es in Iran einen Regime-Change gibt, und Iran ist ein Land, wo man sich einen Regime-Change sehr gut kann vorstellen kann. Ich habe immer wieder mit Israeli gesagt, iranische Abstimmung in Israel, wo wir gesagt haben, wir sind sicher, dass wir in das Land werden zurückgehen. Also der Regime-Change ist möglich. Wir haben unglaubliche und mutige Demonstrationen von den Menschen im Iran, von den Frauen vor allem, wo zum Teil auch von Europa massiv unterstützt werden, also wo Sympathie einbringen. Also das kann man sich vorstellen, dass wenn jetzt starke Schläge gegen das Regime kommen, dass dann das Volk, ich tue jetzt summarisch reden, dass das Volk die Gelegenheit beim Schopf packt und sich einmal mehr dann ergibt.
Und kann man sich auch vorstellen, dass die Israelis, die ja offenbar die Hisbollah total unterwandern, dann auch sich auf diese Situation vorbereiten, dass sie vielleicht dort auch Leute haben, die dann, wenn dann die Gelegenheit gibt und sich das Regime jetzt blamiert, zuerst eben sie Angriff macht, die nichts bringen, vielleicht dann selber angegriffen werden, Atomanlagen oder Ölanlagen etc., dass sie dann aufgrund von dem könnten dann wirklich etwas Größeres im Iran bewegen.
Also da muss man gar nicht drüber reden. Selbstverständlich haben die Israelis einige Pläne. Ich weiß nicht, wie weit das sie gediehen sind. Es ist nicht so, ich meine, es hat ja ungefähr 10.000, es leben ungefähr 10.000 Juden in Iran, in der Gegend von Teheran meistens. Das ist etwas, was die Leute im Allgemeinen wahnsinnig verblüfft, weil das sind ja die Erzfinder. Das ist, wirft viele Leute aus der Bahn, wenn ihr sagt, dass die grösste jüdische Diaspora in der muslimischen Welt in Iran ist. Natürlich gibt es unter den Leuten, die da aktiv würden, es gibt aber auch sicher 10.000, 100.000 von Iraner, die könnten aktiv werden, dass die stark, in so einem Fall, dass die stark von Israel müssen gesteuert werden, das glaube ich nicht einmal. Die wissen schon, was sie machen.
Okay, wir werden nachher weiterreden. Jetzt am Telefon ist der Jochi Soldner, ist ein Jugendfreund von mir, ist mit vielen Kollegen vor etwa 50 Jahren nach Israel gegangen, nach Hanita, direkt an der Grenze zum Libanon. Jochi, guten Tag.
Hey, wie geht's?
Ja, ich frage dich, mir geht's.
Roger,
ja?
Lass mich vielleicht anfangen. So wie im letzten Jahr alle Nachrichten in Israel anfangen, jede Stunde. Und das geht etwa so. Heute ist der 359. Tag und wir haben immer noch 101 Geiseln in Gaza, die versuchen, dort zu überleben. So fängt alle Nachrichten seit einem Jahr in Israel an. Also wer meint, wir sind drüber hinweg, dort täuscht sich also schaurig.
Genau, und du und 60.000 andere Leute haben müssen ihre Wohnort verlassen. Eins von den Zielen, nein, das Hauptziel, wie das genannt worden ist, für den Angriff auf die Hezbollah, ist, dass ihr wieder zurückkehren könnt. Und die Frage ist eben, frage ich mich jetzt, wie realisierst du, was da passiert ist in den letzten zwei Wochen im Libanon mit der Hezbollah, mit der Pager, mit den Walkie-Talkies, mit Nasrallah etc. Aber das ist ja alles noch nicht genug, damit ihr zurückgehen könnt. Da fehlt doch noch etwas an Sicherheit, oder?
Ich glaube, wir müssen das anders anschauen. Wenn wir heute nicht in Hanita sind oder irgendwie an der Grenze, alle die, ob es jetzt ein Geburts- oder eine Stadt ist und so weiter, das ist nicht wegen der Bombe oder weil wir beschossen werden könnten. Das hat immer drin gelegen. Und es ist nicht passiert, oder es ist ja passiert, das ist immer drin gelegen. Aber seit dem 7. Oktober haben wir die Bevölkerung im Norden Angst, dass uns passiert, was dort unten passiert ist. Das heisst, dass aus dem Libanon die Hezbollah überkommen und uns abschlachten. So sieht es aus. Daher kommt Angst und das heisst, die Angst, die besteht. Jetzt jeder ist da privat, muss sich damit fragen, ob er trotzdem wieder zurückgeht und wieder dort lebt oder nicht. Ich nehme an, dass der ganz grosse Teil von uns zurückgeht und wieder dort lebt. Aber frag mich nicht ganz genau, was man muss machen, damit sie zurückkommen. Also sicher ist das, was jetzt in den letzten zwei Wochen sich ergibt, nämlich dass der Terror wird bekämpft. Es wird nicht besänftigt, sondern es wird bekämpft. Und das ist für die Leute, die weg sind von ihrem Haus und von ihrem Heim, seit einem Jahr, ist das wahnsinnig wichtig zu wissen. Der Terror wird bekämpft. Man sagt nicht, ja, lasst sie, es kommt schon wieder besser.
Also die Hezbollah hat ja offenbar so einen Angriff geplant. Man redet von 3'000 Mann. Pläne sind jetzt auch gefunden worden, wo heute die Säule in Galil, also der obere Teil von Israel, reinkommen und eben ähnliche Sachen ähnliche Verbrechen verüben wie Hamas im Süden. Und ich frage mich jetzt, was könnte das verhindern? Und eine Möglichkeit wäre, Israel kann ja nicht die 20 oder 30 Kilometer bis ein Litani-Fluss besetzt halten auf längere Zeit. Wie wäre es denn mit einem Cordon Sanitaire, so wie wir es jetzt in Gaza machen, einen Kilometer breiten Streifen oder noch mehr, wo zwischen der israelischen und der libanesischen Bevölkerung ist, damit eben dann so ein Angriff in dieser Art und Weise nicht mehr stattfinden kann. Was meinst du da dazu? Ist das eine realistische Zielsetzung von diesen Aktivitäten, die die Israelis jetzt im Libanon machen?
Was die Israelis jetzt in Israel machen, das ist das erste Mal, sie machen es ganz, ganz im Norden, in Metula und dort in den Kibbutzim drumherum. Und zwar, weil dort gegenüber von denen im Libanon hat es Dörfer und Städte, kleine Städte, wo alle zusammen zu einem grossen Teil auch vom Hezbollah unterstützt werden. Es hat in den Wohnungen von diesen Leuten hat's, Bomben und hat's, ich weiß nicht was alles. Und das wird jetzt versucht zu reinigen. Ob das später so eine 1 Kilometer lange Streifen, ob das etwas nützt oder nicht, das weiß ich wirklich nicht. Das müssen wir sehen. Mhm. Wir dürfen es nicht vergessen, dass trotzdem vor dem 7. Oktober ist der Hezbollah nicht daran interessiert gewesen, dass es zu irgendetwas gibt. Und wir haben mehr oder weniger Ruhe gehabt in den letzten 20 Jahren.
Mhm. Wie geht es dir eigentlich und all deinen Freunden und Kollegen aus dem Kibbutz jetzt nach dem Jahr? Wie ist da die Stimmung? Wie ist die Moral?
Die Moral ist einigermaßen okay. Es geht uns allen, sagen wir mal, finanziell. Und es geht uns allen gut, wir leben alle. Aber jeder würde eigentlich lieber in seinem eigenen Bett schlafen. Und jeder würde lieber daheim sein mit seinen Freunden. Und das sind wir nicht. Ich bin in Caesarea. Du, ganz am Nöchen, ganz nöch am Meer. Irrsinnig der Applaus. Alles ist bestens. Ich wäre lieber in Kali.
Das Ganze ist jetzt gemacht worden vom Netanyahu, der ja heftig kritisiert worden ist wegen dem Versagen vom 7. Oktober, wo sich in den nächsten Wochen jährt. Und jetzt macht der gleiche Netanyahu die Aktionen, die zum Teil unglaublichen Aktionen von den Pager angefangen im Libanon. Hat sich da damit Stimmung gegenüber dem Netanyahu, auch die Stimmung von euch, ihr seid ja eher auf der linken Seite in Israel, hat sich die geändert?
Ich glaube, du, ich würde es so sagen, es ist das israelische Publikum ist mit dem, was in den letzten 14 Tagen passiert, geht mit dem zu 90% oder 80% einig. Aber das wird der Armee man nennt das, als wäre die Armee da dafür schuld. Oder sie wäre dafür verantwortlich. Und der Netanyahu mit seiner Regierung hat immer noch sehr viele Probleme. Ich bin an und für sich mit ihr einverstanden, dass die letzten 2 Wochen gut zeigen, dass er etwas versteht, was von dem, was er macht. Aber er macht auch einen Haufen andere Sachen. In vielen Wirtschaftspolitik in dem Land ist zum Vorlaufen. Sie machen überhaupt nichts. Es ist wie irgendwann kümmern wir uns auch um das.
So weiter, Jochi Solna, dir alles Gute. Ich hoffe, dass du und alle deine Freunde bald wieder können in euren Betten schlafen.
Okay, danke.
Tschüss, ciao, Jochi.
Danke vielmals. Gehen wir weiter zum Georg Hässler, er ist NZZ-Militärexperte.
Herr Hässler oder Georg, wir kennen uns jetzt ein bisschen. Du hast das Ganze mitbekommen, was gestern passiert ist. Bist du eigentlich überrascht gewesen, dass der Angriff auf die Art und Weise von den Iranern lanciert wurde? In dieser Situation, wo sie die Rückendeckung von der Hezbollah nicht mehr haben?
Es ist überraschend gewesen, wie stark der Angriff ausgefallen ist. Die 180 ballistischen Raketen, das war eine ganz andere Qualität gewesen, als die 300 Flugkörper, die gekommen sind im April, das waren verschiedene Flugkörper gewesen. Ballistische Raketen, das ist sehr schwierig zum Abfallen, weil sie sehr steile Flugbahn haben, dass sie über die Erdatmosphäre verlassen und wieder eintreten und von dem her auch schwieriger abzufahren sind. Und von dieser Heftigkeit bin ich tatsächlich überrascht gewesen.
Was erwartest du jetzt von den Israelis? Man fragt sich, was können die Israelis machen? Sie machen den Gegenschlag. Und im Zentrum steht natürlich die Frage, können sie gegen die Atomanlagen, vor allem in Natanz, also am ganzen Ende vom Iran, möglichst weit weg, auch von Israel, könnten die angegriffen werden oder sind die so gut geschützt unter dem Boden, dass das gar nicht möglich ist?
Es sind zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, die Israelis haben den F-35, und zwar eine eigene Spezifikation, wo sie unentdeckt im iranischen Luftraum können operieren können. Also das ist ein Riesenplus und der F-35 hat auch eine Sensorik, wo eigentlich der Pilot oder die Einsatzzentrale alles sieht. Und das Zweite, was wir jetzt gesehen haben im Libanon, bei der Enthauptung vom Nasrallah, vom Hezbollah, ist, dass sie tatsächlich auch Bomben haben, also Chance haben, die durchaus in der Lage sind, auch extrem gut geschützte Anlagen zu durchdringen. Man muss sich vorstellen, die Bombe, die 8-Tonnen-Bombe, die da eingesetzt worden ist in Beirut, die hat das erste Mal müssen einen Wohnraum wegräumen und dann anschließend auch noch einen Bunker. Und von dem her kann man davon ausgehen, dass es durchaus eine realistische Chance gibt, dass Israel dort das maximale Ziel könnte erreichen.
Aber hast du das Gefühl, die werden das machen? Weil es hat immer schon geheißen, in Israel so unter der Hand, ohne Hilfe der Amerikaner können wir und werden wir das nicht machen. Wie schätzt du das ein?
Absolut, es ist ja auch so, dass ohne die Hilfe der Amerikaner die Angriffsfälle, die vom April und auch die jetzt von letzter Nacht, von gestern Abend, nicht hat können, abgefangen werden. Der ganze Einsatz wird ja geführt aus dem Centcom aus Katar, sinnigerweise, also aus dem Central Command von den Amerikanern. Und ohne quasi die Einbettung in die amerikanische C2, also Command Control Welt, sind solche Einsätze nur sehr, sehr schwer möglich. Man sieht nicht ganz rein bei den Israelis. Die Israelis können alles, was sie ihr Sie haben es geschafft, zum Beispiel im Jemen zu operieren. Das auch im Sommer, als sie einen Hafen, also einen Houthi-Hafen angegriffen haben, sie relativ weit weg von Israel können operieren. Aber es ist klar, ohne den Support der Amerikaner funktioniert das nicht. Und operativ geht es nicht. Und strategisch natürlich zu einem ganz schwierigen Zeitpunkt, 5 Wochen vor den amerikanischen Wahlen, wo sich die Administration Biden extrem weit zum Fenster
rausnehmen. Eben, aber die Frage ist ja eben, Sie haben gesagt, wir sind für die Sicherheit zuständig, wir geben wahrscheinlich auch Unterstützung, aber werden Sie auch eigene Truppen einsetzen? Es haben ja 40'000 Mann in der ganzen Region und ganze Einheiten von Flugzeugträgern mit sehr vielen anderen Schiffen etc., dass die an so einem Angriff wieder teilnehmen, weil das wird ja die ganze Welt nicht, dass die Mullahs eine Atombombe haben. Und das ist vielleicht jetzt eine einmalige Chance, das noch kurz bevor etwas in dieser Art und Weise passiert, noch zu verhindern.
Es hat ja eine Art Pakt gegeben eigentlich zwischen Israel und der Achse des Widerstands vom Iran diesen Sommer. Und ich glaube, es geht jetzt darum, dass Israel ganz sicher die Eskalationsdynamik in die Hand nehmen will, ganz unabhängig von Netanyahu, seinen persönlichen Ziel. Und ich glaube, dass dort ein gewisses amerikanisches Interesse durchaus vorhanden ist. Es ist einfach so, dass der Jake Sullivan, der Sicherheitsberater vom Joe Biden, wirklich nicht ein Falke ist, obwohl ihm das immer
angedichtet wird. Hat aber heftige Konsequenzen angetragen, ist da?
Heftige Konsequenzen heftige Konsequenzen bedeuten einen Vergeltungsschlag, aber ob sie wirklich eine Hand bieten dazu, zu einer Grossoffensive aus der Luft, das steht auf einem anderen Papier. Aber was interessant ist, oder, wenn du hast es erwähnt, du hast einerseits ein Flugzeugträger im Persischen Golf, also das ist ja nicht immer ein Flugzeugträger, das ist ja noch 5 Begleitschiffe und so weiter. Es ist WASP, das ist ein amphibisches Schiff, das vor der Küste von Libanon ist im Moment. Und was ich jetzt vorhin gesehen habe, ist, dass eine weitere Carrier Strike Group, Truman, unterwegs ist von Norfolk Richtung Mittelmeer. Die Amerikaner verstärken ihre Kräfte. Das wird allenfalls, oder bis jetzt haben sie das gemacht, für einen Konflikt einzustemmen. Aber für natürlich Israel die nötige Rückendeckung zu haben für eine Grossaktion, dann braucht es die Rückendeckung und das wäre ein Zeichen, für das zu sprechen. Aber es ist wirklich in den letzten 10 Tagen extrem schwierig geworden, irgendwelche Wir haben sehr viel überrascht worden. Die Operationsplanung, die Israel gemacht haben, angefangen bei der Patriot-Aktion gegen die operative Stufe von Hezbollah, Das war die erste Überraschung gewesen. Und so ist es Schlag auf Schlag passiert. Und auch die Eskalation, die wir jetzt erleben, eben Teil ist von einem Operationsplan, den die Israelis haben, das ist für mich die grosse, auch militärisch interessante Frage.
Also es sind 180 Raketen gewesen, ballistische, jede ist 10 Millionen teuer. Das ist jetzt der zweite sättige Angriff. Wie viel haben denn die Iraner noch von diesen Raketen? Sie haben sogar gesagt, gestern sind mehrere Hyperschallraketen eingesetzt. Sind denn die in der Lage, zum zurückzuschlagen? Wie Sie haben gesagt, wenn Israel angreift, dann schlägt man noch viel mehr zurück.
Wir wissen die exakten Daten nicht. Es gibt Schätzungen, die werden auch publiziert. Aber interessant ist ja, dass die Iraner in der Lage sind, gleichzeitig die Russen zu unterstützen für ihren Angriffskrieg in der Ukraine. Das ist ja irgendwie auch noch so eine Ironie der Geschichte, oder? Dass die Iraner tatsächlich ein Potenzial haben, auch ohne auf einem weiteren Kriegsschauplatz als Waffenlieferant tätig zu sein. Das lässt darauf schließen, dass da durchaus ein grosses Potenzial vorhanden ist. Sie sind ja in der Lage, den Hezbollah massiv aufzurüsten. Ich meine, der Hezbollah hat bis jetzt nicht sein volles Potenzial können einsetzen. Vielleicht kann er es jetzt so führungstechnisch nicht mehr einsetzen. Ich würde Iran nicht unterschätzen, was die konventionelle Potenzial angeht.
Wie groß schätzt du jetzt die Chance, dass die Israelis eben auf die Atomanlagen gehen? Weil das ist eigentlich der Herz von ihrem Gegner. Der, den sie am meisten fürchten, der, der sagt, wir wollen euch zerstören. Weil wenn einmal Iran Atomwaffen hat, dann ist der Iran praktisch unangreifbar. Oder dass sie es vielleicht mit etwas anderem versuchen werden. Was meinst du?
Also, die Zielliste ist, glaube ich, der entscheidende Punkt in der weiteren Planung. Eine Enthauptung vom iranischen Regime sehe ich nicht. Oder? Quasi eine Analogie zu Nasrallah, weil das ist ja wirklich ein anderer Staat. Hezbollah ist eine Terrororganisation und Iran ist immerhin ein Staat. Ich glaube, das wäre auch völkerrechtlich ein bisschen schwieriger, die Rechtfertigen. Und klar, von der Priorität her sind die Atomanlagen der entscheidende Punkt. Israel hat selber eine Atombombe. Das ist für die Abschreckung gegenüber den Nachbarn, gegenüber den feindlich gesinnten Nachbarn, ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn es gelingt, die Iran buchstäblich zurückzubomben, in der Fähigkeit, eine eigene Atomwaffe zu haben, dann bleibt Israel tatsächlich auch das Potenzial für Abschreckung und auch gewisse Ruhe für alle weiteren Schritte.
Soweit der Georg Hässler, er ist NZZ-Militärexperte, dir alles Gute. Guten schönen Tag und wir machen nach der 11 Uhr aus noch ein bisschen weiter. 2, 1, 2, 3,
4. Radio 1, nur für Erwachsene.
Ja, wir machen noch ein bisschen weiter. Roger, mit unserem Talkradio, da haben wir noch ein paar Informationen und schon vieles haben wir gehört.
Es ist faszinierend, was wir da alles schon gehört haben. Wir sind in einer ganz speziellen Situation. Die ganze Welt schaut geballt drauf, was jetzt passieren könnte und wir liefern die Informationen.
Radio 1 Talk Radio am heutigen Mittwoch, 2. Oktober, zu der Eskalation im Nahen Osten. Roger, uns immer noch zugeschaltet, ist der Ueli Schmitz.
Ueli, das Augenmerk von der Welt jetzt auf Israel und den Iran. Du bist in Israel lang Korrespondent gewesen, du kennst aber auch den Iran. Erzähl uns doch ein bisschen etwas über den Iran. Da gibt es einen neuen Präsidenten, der heißt Massoud Pezeshkian. Man hat alle gesagt, er ist ein Moderator, er ist kein Hardliner. Und jetzt offenbar hat er sich nicht können durchsetzen, wie es geheissen hat. Weil der Tod von Nasrallah hat den Khamenei, also der obere geistige Führer, so entsetzt, dass er das befohlen hat. Das heisst, dass der Präsident im Iran hat faktisch nichts zu sagen. Ist das richtig?
Ja, auf jeden Fall nicht viel. Ich glaube, die Hardliner haben sich ganz deutlich nach einer kurzen Periode vom Abort wieder durchgesetzt. Und ich finde es interessant, dass der Khamenei, der ist ja eine Figur, wo der Nasrallah, also der Chef von der Terrormiliz Hezbollah, als sein Nachfolger, erwähnt worden ist. Also in Iran gibt es momentan offenbar keine Figur, die so charismatisch ist, dass sie das Amt könnte ausfüllen.
Obwohl der Nasrallah kein Iraner war, er hat zwar dort studiert und ist auch verschwägert und so mit Iranern, glaube ich, Seine genau. Tochter hat da irgendwie Beziehungen gehabt zum Soleimani, Familie, Clan etc. Dass man wirklich den Nasrallah hätte wollen intronisieren als Nachfolger von Khomeini und Khamenei.
Man hat, das ist auf jeden Fall im Gespräch gewesen, ganz eindeutig. Wie weit, also wie realistisch das ist, kann ich nicht sagen. Aber es ist definitiv im Gespräch gewesen. Es zeigt nicht nur, dass man keine Figur von dieser Statur hat im Iran, sondern auch, es zeigt eben auch, wie derutiert und wie höchstwahrscheinlich auch fast panisch die Leute in Iran sind. Und wenn wir jetzt da wieder zurückgehen, oder, dann müssen wir, gibt es in dem Konflikt ein paar Sachen, die man ganz eindeutig kann nennen. Beim Fall von der Hamas, die Hamas ist nach dem Überfall, nach dem Pogrom vom 7. Oktober absolut euphorisiert gewesen. Wo Israel angegriffen hat im Gazastreifen, ist das eine völlig andere Situation gewesen. Hamas ist euphorisiert gewesen, es ist etwas gelungen, was sie vermutlich selber nicht für möglich gehalten hätte. Und der Hezbollah in Iran ist im Moment komplett demoralisiert. Ich habe es schon erwähnt, all die Ereignisse, das Töten von der Führungsleiter, der Verlust vom Nasrallah und dann auch der Verlust an Prestige in der Bevölkerung. Die Bevölkerung sagt sich jetzt ganz einfach, naja, also die Hezbollah hat uns nicht können beschützen. Jetzt bombardiert Israel in Beirut. Das sind riesige Unterschiede und ich sehe da eben Israel im Moment in einem ganz klaren Momentum. Also was die Amerikaner im Moment sind, sie sind im Fahrersitz, sie gehen vorwärts und sie wollen auch vorwärts gehen. Und ich würde sagen, in Südlibanon haben wir auch noch eine interessante Situation, die komplett anders ist als in Gaza. Die Leute fliehen. Die Leute fliehen zu 100'000 Richtung Norden und sie können fliehen. Sie haben quasi ein Territorium, wo sie hergehen können. Viele von ihnen, ich glaube sogar um 1 Million, sind auch Richtung Syrien geflohen. Und das erleichtert natürlich den israelischen Arbeit wahnsinnig, weil der Hezbollah sich nicht mehr kann hinter der Zivilbevölkerung verschanzen. Das hat der Hezbollah immer sehr, sehr gern gemacht. Schon 2007 hat ein damaliger UNO-Berater gesagt, sie sind absolute Feigling. Sie legen sich in der Bevölkerung verstecken. Das ist nicht von der Hamas erfunden worden. Das hat Hezbollah schon damals praktiziert.
Aber es ist ja nicht denkbar. Aber es ist ja nicht denkbar, dass Israel das ganze Gebiet bis zum Litani-Fluss, etwa 25 Kilometer nördlich von der Grenze, besetzt behaltet. Das ist schon das letzte Mal nicht gut rausgekommen, auch wenn die Bevölkerung dort weg ist. Aber das wäre völkerrechtlich wahrscheinlich eine sehr fragwürdige Geschichte. Und das, was ich vorher da ins Spiel brachte, dass man so Cordon Sanitaire 1-2 Kilometer Breite macht, wie zwischen Südkorea und Nordkorea, oder wie man es jetzt auch im Süden macht, zwischen der Südisrael und Gazastreifen, damit man nicht einfach einen Zaun kann dann irgendwie abhauen und dann reingehen, wie das eben am 7. Oktober passiert ist. Dass das eventuell ein echtes Kriegsziel ist und dass man, um das können überhaupt zu erreichen, eben einmal die Aktion in Südlibanon muss starten, um jetzt die Trennung jetzt von diesen beiden Ländern anzubringen. Was meinst du dazu?
Das ist eine gute Idee. Und es sieht ja auch so aus, wenn man jetzt zum Nennwert nimmt, was die Israelis im Moment sagen. Die militärischen Oberbefehlshaber, sie sagen, sie gehen rein. Das ist eine beschränkte Operation, sowohl zeitlich als auch räumlich. Sie wollen definitiv Tunnel sprengen und sie wollen die Infrastruktur zerstören. Und ich nehme an, das können sie relativ gut machen. Und nachher wäre natürlich die Richtung von einem Cordon Sanitaire etwas ganz ausgezeichnet. Es wäre zumindest mal zu versuchen, ob so etwas würde funktionieren. Zur völkerrechtlichen Lage würde ich einfach nur sagen, ja, das wäre höchst zweifelhaft in Israel und höchstwahrscheinlich wäre es nicht gut beraten, bis zum Litani-Fluss vorzustoßen. Aber auf der anderen Seite muss man dann sagen, die Vereinbarungen, die geschlossen wurden, sind 2006, 2007, beim damaligen Libanon-Krieg, also beim damaligen Angriff von Israel, hat ja auch der Hezbollah verpflichtet, nicht im Süden sich niederzulassen. Und er hat das keinen einzigen Tag überhaupt beachtet. Und die internationale Gemeinschaft hat da überhaupt nichts gemacht. Also ich wollte das Israel ganz bestimmt nicht empfehlen, aber es wäre vermutlich auch rein faktisch wäre es als Bufferzone wär's möglich. Ich würde es aber definitiv als sehr gewagt anschauen.
Also, wenn wir schauen, wie sich das dort im Norden entwickelt, wenn wir schauen, wann und wie der Gegenschlag kommt. Ich glaube, das Thema bleibt total aktuell. Und dann ist natürlich noch die grosse Frage, was macht Amerika? Und jetzt reden wir da damit mit dem Peter Hosli. Am Telefon jetzt der Peter Hosli, ist langjähriger USA-Korrespondent, gerade gestern wieder dort zurückgekommen. Was hat jetzt sich die neueste Entwicklung für Auswirkungen auf Amerika knapp 5 Wochen vor den Wahlen, Peter?
Ich habe das Gefühl, das ist so etwas wie die vielbeschworene Oktober-Surprise, wo Ende September kam. Ist also etwas, das tatsächlich die Wahlen beeinflussen könnte. Was ja noch interessant ist, der Joe Biden, also der Präsident, wird eigentlich von beiden Seiten momentan kritisiert. Also die Rechten sagen, dass der Joe Biden Israel zu wenig unterstützt habe, wegen dem ist das außer Kontrolle gegangen. Und die Linken sagen, der Joe Biden hätte viel mehr Druck müssen ausüben, dass es zu einer Waffenruhe gekommen ist und er sei mitverantwortlich für die vielen Toten in Gaza. Also das ist sicher etwas, wo wahrscheinlich in den nächsten Wochen bis zu den Wahlen die Wahlen wird beeinflussen.
Eben, aber was Amerika macht, ist ja noch offen. Der Joe Biden hat, wo der ganze Konflikt in Gaza angefangen hat, gesagt, don't, hat also vor allem Iran gewarnt, mehrfach gewarnt, jetzt zum zweiten Mal der Raketenangriff. Es erinnert einem fast ein bisschen im Moment an das, was Obama gesagt hat in Syrien, wo dort der Assad die Gasangriff gemacht hat, hat gesagt, das ist eine rote Linie, ist überschritten, hat dann aber nichts gemacht. Was macht deiner Meinung nach jetzt der Biden?
Also er ist wirklich in einer schwierigen Situation, genau wegen dem Don't. Also er wird letztendlich, wenn das so außer Kontrolle geht, dann wird er wahrscheinlich das amerikanische Militär einsetzen. Ich meine, es hat Kriegsschiffe eigentlich in allen Meer rund um Israel, also im Mittelmeer, aber auch in der Golfregion. Also die Amerikaner könnten jederzeit eingreifen. Auf der anderen Seite glaube ich eben nicht, dass Iran so stark ist, dass die Amerikaner überhaupt nicht eingreifen. Es gibt ja auch noch andere Mächte in der Region, die eher auf der Seite der Israelis sind, nämlich Saudis. Also die Saudis werden sehr genau heranschauen, was die Iraner jetzt machen. Und ich finde das schon sehr ein interessanter Moment in der Geschichte im Nahen Osten, weil was ja passiert ist, ist, die Israelis und die Saudis haben sich angenähert während der Trump-Administration über die Abrahams Accords und der gemeinsame Feind ist Iran. Also ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn die Amerikaner nicht gross eingreifen, dass die Saudis die Israelis auf irgendeine Art logistisch könnten unterstützen. Und ich glaube, das ist ein sehr spannender Moment in der Geschichte des Nahen Osten und die Mullahs in Iran sind sicher gefährdeter als früher.
Eben, es ist ja so, dass also sowohl Joe Biden wie Kamala Harris gesagt haben, wir werden Israel verteidigen. Aber heisst das auch, dass sie einen israelischen Angriff würden unterstützen? Weil es ist jetzt vielleicht eine einmalige Möglichkeit, das iranische Atompotenzial zu zerstören oder mindestens zu beschädigen. Etwas, was die Amerikaner ja seit vielen Jahren wollen. Nicht nur die Amerikaner, der ganze Westen. Niemand will, dass die Iraner eine Atombombe bekommen.
Ich meine, logistisch tun die Amerikaner die Israelis auf jeden Fall unterstützen. Die Frage ist, ob sie auch militärisch eingreifen. Ich bin mir momentan nicht sicher, weil ich glaube, die Israelis selber sind stark genug, zum die Iraner so stärken und auch ihre Atomanlagen so stärken, obwohl die Amerikaner in den letzten 24 Stunden quasi auch ein bisschen davor gewarnt hat, dass man so weit also ich denke, die nächsten 2 Tage werden diesbezüglich entscheidend sein.
Was für eine Rolle direkt im Wahlkampf wird das Ganze haben? Also eben, du hast es vorher erwähnt, der Biden ist unter Kritik. Der Trump andererseits wirft dem Biden vor, er mache viel zu wenig. Wird das der Biden und Kamala Harris, wo er natürlich schützen durch seine Aktionen, wo er noch zuständig ist als Präsident, eher dazu bringen, sich stärker zu engagieren, als sie vielleicht selber?
Oder der Vorteil, den Trump hat, er kann natürlich sagen, der Joe Biden und Kamala Harris sind momentan verantwortlich für das, was passiert. Und unter ihm sagt das nicht passiert. Unter ihm sagen die Abrams-Akkorde stand gekommen, es keinen Krieg gegeben. Und das erhöht den Druck auf Kamala Harris und Joe Biden schon massiv. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Joe Biden aktiver wird sein, auch im Hinblick auf die Wahlen.
Soweit Peter Hostli, langjähriger USA-Korrespondent. Danke dir vielmals, Peter. Guten Tag.
Danke.
Und soweit auch unser Talkrader. Danke vielmals, Ueli Schmid und allen anderen Experten, die wir in den letzten 80 Minuten haben können hören. Es ist ein ganz spezieller Moment in der Geschichte, nicht nur vom Nahen Osten, sondern auch von der Welt. Und wir werden das weiter verfolgen und werden weiter möglichst gute, möglichst fundierte Informationen liefern, hier bei Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.